Ostwärts, ein Podcast von Anne Ramstorff.
Mein Name ist Anne und dieser Podcast ist meine Ode an den Osten und seine Menschen.
Es ist der 9. November 1989, kurz nach 5 Uhr morgens im sächsischen Bautzen, als der eben geborene Franz in eine Decke gehüllt, in die Arme seiner Mutter gelegt wird. An jenem Morgen ahnte noch niemand, welche folgenreichen politischen Ereignisse der Tag noch bringen wird.
Die DDR öffnet die Grenze zur Bundesrepublik.
Demzufolge können Privatreisen nach dem Ausland ab sofort ohne besondere Anlässe beantragt werden.
Von SED-Politbüromitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen.
Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Wir haben es gerade gehört und sind sofort los. Wir können es noch nicht fassen.
Heute, 29 Jahre später, an einem goldenen, ja gar heißen Oktobertag, sitzt Franz mit anderen im Wendejahr Geborenen in einem Konferenzraum in Berlin-Mitte. Denn in dieser Folge von Ostwärts nehme ich euch mit zu Menschen, die ein Wochenende lang über ihre Kindheit, ihren Werdegang, ihre Wünsche für die Zukunft und ihre Verbindung zu Ostdeutschland sprechen. Die im Jahr 1989 Geborenen sind die letzten Kinder der DDR, im letzten Jahr vor der Wiedervereinigung geboren und der erste DDR-Jahrgang, der in Freiheit aufgewachsen ist. Zwar bin ich Anfang 1991 geboren und damit 2 Jahre jünger als die anderen, doch auch ich sehe mich, obwohl im Vereinigten Deutschland geboren, als Ossi. Schließlich verschwanden Ansichten, Werte, Gepflogenheiten von Eltern, Großeltern, Erziehern, Lehrern nicht wie die Mauer über Nacht, sondern prägten die nachkommende Generation. Gemeinsam begeben wir uns auf eine Reise zu unserer Identität und fragen, wie viel Osten steckt eigentlich in mir? Oder eben nicht? Um ihre Geschichte zu erzählen, haben die im Wendejahr Geborenen Gegenstände zum Treffen mitgebracht, die beispielsweise von ihrer Kindheit erzählen.
Meine alten Pässe, die alle ungültig gemacht wurden, weil ich super viel gereist bin. Meine Eltern sind grundsätzlich, nachdem die Mauer geöffnet wurde, in den 90er Jahren, also in die Welt zu umreisen. Dann waren wir am Anfang in Portugal, dann waren wir in Marokko, dann sind wir nach Südamerika, dann waren wir in Venezuela, in Mexiko, Kuba, Dominikanische Republik.
Einmal eine Pentagon 6 mitgebracht, das ist eine alte Kamera, die in der DDR hergestellt worden ist und mit der ich mein erstes Foto gemacht habe. Da war ich 12 Jahre alt.
Ich habe einen Stein der gesprengten Paulinerkirche in Leipzig mitgebracht. Die Paulinerkirche wurde 68 gesprengt auf Geheiß der SED, wurde dann nach der Wiedervereinigung wieder aufgebaut, letztes Jahr am ersten Advent wieder eingeweiht. Und ich habe diesen Stein mitgebracht, weil er für mich symbolisiert, dass ohne die friedliche Revolution und die Wiedervereinigung der Wiederaufbau der Universitätskirche nie möglich gewesen wäre. Ich bin Sebastian Stieler, bin 29 Jahre alt, aus Bonn bei Leipzig und fand das ein sehr spannendes Projekt, sozusagen die eigene Geschichte mal näher zu beleuchten. Für mich ist die DDR-Vergangenheit, also ich war nicht mal ein Jahr, als die Mauer gefallen ist, war nicht mal 2 Jahre, als die beiden Staaten wieder vereint wurden. Also ich habe keine aktiven Erinnerungen daran. Ich habe Erzählungen von meinen Großeltern, von meinen Eltern, die das als einen sehr großen Schatz empfunden haben. Auch, dass das Ganze friedlich abgelaufen ist, dass eben kein Blut vergossen wurde. Und für mich ist es eher die Bedeutung der Grundrechte, die wir heute haben, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit. Ich kann den Beruf ausüben, den ich möchte. Ich kann sagen, was ich möchte, ohne Angst haben zu müssen, dass das mitprotokolliert wird, dass ich dafür mich rechtfertigen muss, dass ich eingesperrt werde. Und dieser Schatz an Grundrechten ist eigentlich was, was mir in die Wiege gelegt wurde, wofür andere kämpfen mussten und was andere ihr ganzes Leben nicht erlebt haben, weil sie nur in Diktaturen gelebt haben.
Mein Name ist Silvio Reinke und ich habe heute mitgebracht Pittiplatz-Schallplatten, ja, 7 Stück und auch Hans im Glück beispielsweise, also Kinderlieder, Kindergeschichten. Diese Schallplatten sind aus den 70er Jahren von meiner Mutter. Die hat sie mir mitgegeben und vorgespielt, als ich Kind war. Und ich habe vorhin schon im Workshop gesagt, dass wir den Plattenspieler erst vor 2 Jahren entsorgt haben. Und ja, diese Schallplatten haben mich einfach begleitet, meine Mutter in der Kindheit begleitet und überhaupt generationenübergreifend sozusagen begeistert.
Immer wenn man die Jungs mal dringend braucht, sind sie nicht da. Pitti! Mappi!
Hier bin ich ja schon. Habe ich etwa die Abendbrotzeit verpasst?
Die Schnatterente traut Pitti 10-mal mehr als dir. Kannst du glauben?
Herr Fuchs, ich komme. Erwarten Sie mich! Nuff!
Das Funkeln in den Augen der 89er spricht Bände, als Silvio seine mitgebrachten Platten aus seinem Beutel friemelt. Auf dem Cover erkennt man sofort die quietschbunten Zeichnungen von Pitti Platsch oder Herr Fuchs und Frau Elster. Auch ich habe diese Platten gehört. Meine Oma hatte sie aufbewahrt für ihre Enkel. Und als ich die freche Frau Elster nach Jahren mal wieder auf Silvios Covern sah, schoss mir sofort die Erinnerung in den Kopf, wie ich auf der unbequemen Couch mit Blümchenmuster meiner Oma liege, der anstrengenden Ente Schnatterinchen lausche oder über den grummelnden Moppi kichere und einfach glücklich bin. Für mich sind Pitti Platsch und seine Freunde bis heute Inbegriff für kindliche Leichtigkeit. Aber auch andere Spielsachen hatte ich von meinen Eltern und älteren Cousinen und Cousins übernommen. Matchbox-Autos zum Beispiel. Oder eine riesige Kiste mit Zootieren. Mit denen habe ich im Schrebergarten meiner Großeltern in den Sommerferien heimlich während der Mittagsschlafzeit gespielt. Hattet ihr auch sowas? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche alten Spielsachen ihr von euren Eltern übernommen habt. Und da frage ich mich gerade, wo sind die eigentlich abgeblieben? Da muss ich mal meine Mutter fragen.
Ich habe, als ich ein Jahr alt war, eine Hufbaum geschenkt bekommen vom Osterhasen, die seitdem jeden Tag meines Lebens begleitet hat. Meine Tochter spielt jetzt sehr gerne mit ihr, hat die immer bei sich.
Besonders viele Erinnerungen wurden an diesem Wochenende geweckt, als die Wendegeborenen und ich im Berliner DDR-Museum eine nachgebaute Kinderkrippe besuchten. Der ockerfarbene PVC-Boden mit wilden Muster, die Tapete, die immer etwas von Raucherhaushalt hatte und die heroischen Wandbilder, auf denen Kinder in Kleidchen, kurzen Hosen und weißen, sauberen Kniestrümpfen gärtnern, beamten uns sofort in unsere Vergangenheit zurück.
Mein Name ist Raphael Löffler und ich bin hier, weil ich die DDR zwar nicht mehr erlebt habe, aber sie ja trotzdem irgendwie verankert ist. Ich habe eine Aufziehpuppe mitgebracht vom Soldaten Schweg. Das war eine frühere TV-Serie und die ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen, weil ich selber damit gespielt habe, mein Vater in der Kindheit mitgespielt hat und diese Puppe auch ein bisschen unsere Familie widerspiegelt. Die Familie väterlicherseits alle ein bisschen, sag ich mal, mehr im System involviert waren. Also heißt, mein Opa war bei der Volkspolizei, Vater und Onkel bei der NVA. Und die andere Seite war halt quasi zwar nicht gegen die DDR, aber hat halt immer mal ein bisschen gegengeschossen. Mein Opa mütterlicherseits wurde wegen einer Karikatur leider nach Bautzen inhaftiert. Ja, und deswegen ist so diese Figur irgendwie so ein bisschen Sinnbild für diese zwei Parteien. Der Schwed trägt quasi eine grüne Uniform, ist halt ein Soldat und repräsentiert dies. Aber in der Serie ist er eher so der ein bisschen dagegen haut auf humoristische Art und Weise. Und von daher ist er halt genau eigentlich das Gegenteil dieser Uniform. Und das spiegelt halt diese zwei Seiten dann.
Aus eben solchen Erzählungen zieht Teilnehmerin Annabella ihre Inspiration. Eigentlich kommt sie aus Österreich und der Osten ist für sie ihre Wahlheimat. Gerade lebt sie in Gotha, da sie dort für ein Buch recherchiert.
In dieser Geschichte, da habe ich eigentlich ganz viel Wissen oder Gesehenes oder Gelesenes über die DDR verarbeitet. Die Geschichte spielt überwiegend in der ehemaligen DDR. Es geht um eine junge Frau, die in einer sehr, sagen wir mal, so eine klassische Familie ist. Der Vater ist eben Parteifunktionär, er ist angesehen, er ist jemand und es geht auch darum, einen Ruf zu wahren. Und über eine Freundin gelangt sie eigentlich, ohne es selber zu wollen oder dass ihr das so richtig klar ist, in eine Widerstandsbewegung, also von der jungen Kirche. Und da verliebt sie sich in eine junge Frau. Und es geht um diesen großen Konflikt eigentlich, wer sie ist, wer sie sein muss. Und die Geschichte spitzt sich auch so weit zu, dass sie dann halt immer häufiger dahin geht und sich eine Liebesbeziehung entwickelt zu dieser Eva, wie ihr Vater dann ihr Tagebuch findet und dem Ganzen eigentlich ein Ende bereitet.
Wir diskutierten lange darüber, ob wir noch eine Unterscheidung in Ost- und Westdeutschland brauchen. Oder ist die Unterscheidung vielleicht gerade wichtig, um den Hintergrund, aus dem wir stammen, deutlich zu machen? Schließlich sind wir inmitten der Wendewirren geboren. Unsere Eltern haben in einer Zeit des Umbruchs eine Familie gegründet. Das prägt natürlich. Um die Lage besser zu verstehen, erzähle ich euch einfach die Situation, in die ich hineingeboren wurde. Und die ist exemplarisch für tausende Geschichten. Meine Eltern haben bei staatlichen Unternehmen der DDR gearbeitet, so wie die meisten Ostdeutschen damals. Mit der Wiedervereinigung und damit verbunden dem Untergang des sozialistischen Staates DDR wuchs die Angst vieler Menschen, ihren Beruf zu verlieren. Zum einen, weil man nach Westdeutschland rüberguckte und sah, wie viele Millionen Leute arbeitslos waren. Die Befürchtung meiner Eltern wurde wenige Wochen vor meiner Geburt Realität. Mein Vater wurde wie 1,3 Millionen andere arbeitslos, ohne große Vorankündigung. Meine Mutter hatte Glück im Unglück und war bereits im Mutterschutz. Jeden Früh stand mein Vater um 4:30 auf, um der Erste am Zeitungskiosk unten zu sein. In seiner Tasche ein Kuli zum Markieren von Jobinseraten in den großen Tageszeitungen und Kleingeld, um am Münztelefon vor unserem Haus die ausschreibenden Firmen abzutelefonieren. Ich verknappe die Geschichte jetzt mal hier, aber ihr könnt mir gern mal schreiben, ob ihr mehr von der Wendegeschichte meiner Eltern und meiner frühen Kindheit wissen wollt. Ich kann euch versprechen, da kommen ein paar richtig geile Storys bei rum. Am besten schreibt ihr das in die iTunes-Kommentare oder per Mail, die verlinke ich euch in die Shownotes. Ende vom Lied war, dass beide meine Eltern eine neue Ausbildung machten. Bis ich 4 war, lebten wir also von 2 Ausbildungsgehältern. Und das erzähle ich, ohne Mitleid erzeugen zu wollen, denn uns ging es gut. Mein Vater sagt bis heute, dass die Zeit in der kalten Wohnung mit Ofenheizung die glücklichste war. Wir hatten nichts, aber wir hatten uns. Ich frage mich, wie viel Bezug zum Osten noch die im Wendejahr Geborenen haben, die physisch von den Orten, in denen Erinnerungen entstanden, getrennt wurden. Wie Michel beispielsweise aus Berlin-Köpenick. Er zog nach Westdeutschland. Heute lebt er in Köln und arbeitet in Wuppertal. Die Großmutter des 29-Jährigen erzählte ihm von dem Treffen der 89er. Und sie war es auch, die anhand des Brettspiels Überholen ohne einzuholen den Staat und die Gesellschaft, in dem sie groß wurde, erklärte. Kleiner Sidekick, Überholen ohne einzuholen, war ein Spruch vom bedeutenden DDR-Politiker Walter Ulbricht. Nach dieser Devise wollte man dem Kapitalismus die Stirn bieten.
Ich bin dafür interessiert und angemeldet, weil ich das sehr spannend fand, mal mit Leuten meines Jahrgangs einfach darüber zu sprechen, wie sie das so empfunden haben, was sie so mit der DDR verbinden. Ich bin ja selbst eben schon relativ früh dann auch Richtung Westen und habe da halt die Meinungen und die Erfahrungen, was so Leute meines Alters aus ihren Familien mit über die DDR erfahren haben, gehört, die sich natürlich gar nicht mit dem gedeckt hat, was ich so aus meiner Familie gehört habe.
Wir sind ja quasi Geschwister im Geiste. Wir sind beide aus Berlin-Köpenick, habe ich vorhin rausgehört.
Genau, ja, ich bin in Berlin-Köpenick geboren, auch da zur Schule gegangen.
Hast du da manchmal so das Gefühl, dass du bei westdeutsch sozialisierten Freunden bei dir manchmal Aufklärungsarbeit leisten musst?
Ja, absolut. Da sprichst du einen guten Punkt an. Also was mir schon häufiger begegnet, ist, dass Leute halt meinten, ja, du wärst ja gar kein richtiger Ossi. Und gut, ich habe keinen Berliner Akzent. Deswegen fällt das meistens den Leuten gar nicht erst auf, du auch nicht, genau. Ja, dann meinte ich oft, was ist denn für dich ein richtiger Ossi? Ja, gut, der spricht Sächsisch. Okay, das kann man natürlich erstmal relativ schnell auskontern, weil ja auch eben andere Bereiche aus Deutschland, außer Sachsen, jetzt aus Ostdeutschland gehört haben. Und es gibt dann halt gerade jetzt im Studium später, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich fahre nach Berlin, dann haben sie gesagt, komm, bring Bananen mit oder so. Und ich meine, ich konnte dann auch drüber lachen, weil irgendwie, ich meine, ich wusste, dass sie das nicht in der Schärfe meinen, wie sie es gesagt haben. Aber ja, man merkt schon, dass da auf jeden Fall ein anderes Bild da ist. Ein Freund von mir meinte mal, im Osten gibt es ja nur Spaßbäder. Und da habe ich gefragt, wer da drauf kommt. Und er meinte, dass seine Eltern hätten das so erzählt. Und das wären viele der Rebüttel irgendwie natürlich auch in solche Projekte geflossen. Aber natürlich auch nicht alles. Und ja, und was ich andersrum eben von meiner Familie, also von meiner Oma sehr speziell höre, wenn wir darüber reden und ich über meine westdeutschen Freunde spreche, dann hört man auch immer sehr stark raus, dass sie schon das Gefühl hat, dass grundsätzlich ein schlechteres Bild von der DDR in den Köpfen der Westdeutschen steht. Genau, absolut. Also es ist ja auch nichts, was in den nächsten 20 Jahren komplett abgeschlossen ist. Es wäre ja auch schade, dass das eine Vergangenheit, die natürlich immer zu Deutschland gehört. Durch die Wende treffen jetzt diese Welten wieder aufeinander, die voneinander lernen können und können beide Seiten davon profitieren.
Ähnlich wie Michel, der seine Freunde und Bekannte über Klischees aufklärt, hat es sich auch Clemens aus Senftenberg zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, dass seine Heimat schöner ist als sein vorauseilender Ruf.
Hauptberuflich bin ich Architekturfotograf und möchte gerne zeigen, dass es lohnenswert ist, gerade in Ostdeutschland und in der Lausitz zu leben, zu arbeiten und Dinge zu gestalten. Und Fotografen sind ja immer Beobachter, das Gedächtnis der Gesellschaft, ohne Bilder keine Erinnerung. Und da sehe ich meine Aufgabe darin. So wie zum Beispiel ich ein Buch mit der Stadt Senftenberg gemeinsam gemacht habe. Dieses Buch zeigt die Stadt im Wandel, ehemaliges Tagebauloch, wo die Leute in der DDR noch schwarz nach Hause gekommen sind, durch den Kohlestaub. Und heute ist es ein Naherholungszentrum, mit der schönsten Seenplatte und einem wunderbaren Hafen zum Urlaub machen. Gerade unsere Generation hat die Möglichkeit, noch ihre Flöcke in den Boden zu rammen und Dinge noch zu ändern, zu verbessern, neu zu gestalten. Und es ist noch nichts Vorgefertigtes, sondern wir können die Ersten sein, die in die Zukunft gemeinsam gehen.
Noch lange nach Ende des offiziellen Teils des Seminars sitzen die 89er beisammen, sprechen über ihre Jugend, tauschen Nummern aus, um im Kontakt zu bleiben. Natürlich stehen diese Geschichten, die wir heute gehört haben, nur exemplarisch für eine Generation. Und es gibt genug Wendegeborene, die jetzt fast 3 Jahrzehnte nach dem Mauerfall nicht mehr zwischen Ost und West unterscheiden. Und das absolut zu Recht. Doch jeder Mensch, ob bewusst oder unterbewusst, wird stark von seinen Eltern und den Umständen, in denen sie groß wurden, geprägt. Einige von uns haben ein Identifikationsproblem, da der Staat und die daraus resultierenden Ansichten und Gepflogenheiten existieren nicht mehr. Und doch schlummern sie irgendwie noch in uns. Und wir fragen uns, wo kommt das her? Warum bin ich so? Auch wenn das nur einen kleinen Teil unserer eigenen Identität ausmacht. An diesem Wochenende habe ich Menschen getroffen, die genauso fühlen wie ich. Und vielleicht geht es ja euch auch so. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst doch eine Sternebewertung bei iTunes da. Da würde ich mich total freuen. Oder schickt doch einfach den Link an eure Freunde weiter. Außerdem findet ihr Ostwärts bei Instagram unter ostwärts-podcast, ostwärts mit AE geschrieben, und bei Facebook ganz einfach unter ostwärts-podcast. Dort findet ihr alle Insights wie Videos von den Interviewterminen zum Beispiel oder Ankündigungen, wann eine neue Folge rauskommt. Mein Name ist Anne und ich wünsche euch eine wundervolle Woche, wo auch immer ihr gerade seid.
Das war ein Podcast von Hubert Burda Media.